Hallo, einen wunderschönen
Guten Abend und willkommen zurück zu
Zwischenkohle,
Currywurst
und Mord.
Und Betty war auf einem Ausflug.
Ja, Betty war in Egmond an See. Das liegt in Holland relativ weit oben, gegenüber von Alkmaar, und Amsterdam ist auch nicht weit. Es hat einen traumhaften Sandstrand.
Schön.
Einen absolut traumhaften Sandstrand, also wirklich einen der schönsten, die ich je sah, und er ist auch gar kostenlos. Man kann da in den Dünen langlaufen und es sind sehr, sehr viele Dünen, und vor allem gibt es tatsächlich auch mal ein paar Geschäfte in diesem kleinen Fischerdörfchen, in denen man auch so ein kleines bisschen shoppen kann.
Kannst du in Sanford auch ein bisschen zumindest?
Und da habe ich tatsächlich auch von einem Mord gehört. Und zwar, weil ich dazu neige, kilometerweit den Strand entlang zu laufen. Auch wenn es einsam wird, laufe ich immer weiter mit den Füßen im Wasser. Und das habe ich auch gemacht. Und dabei kam ich dann an eine Stelle, an denen jemand gefunden worden ist.
Oh, ist das dann unsere nächste Folge?
Das ist die heutige Folge. Ich fürchte, ich habe das dann gleich verarbeitet.
Ui.
Ja.
Ja, dann leg los.
Also, es ist der 17. April 2022. Es finden ein paar deutsche Touristen, die offenbar mit einer Tagestour Egmond an See gefahren sind. Diese finden in den Dünen ein Handy. Und zwar in einer sehr abgelegenen Stelle von den Dünen. Nicht in einer, wo viele Touristen sind, sondern auch da, wo ich langgelaufen bin. Genau da, wo ich langgelaufen bin, an den Wimmen-Dünen. Die sind sehr weit außerhalb, und da gibt es dann auch noch so in die Dünen hineingebautes Gebäude. Aber es ist relativ weit weg.
Weißt du, was ich gruselig finde?
Was denn?
Du bist gerade mit einem Busunternehmen zurückgekommen. Du bist einsam und allein ohne deine Charlie nach Egmond gefahren. Und jetzt berichtest du mir von einem Touristenpärchen oder von Touristen, die mit einem Busunternehmen allein nach Egmond gefahren sind. Das macht mir Angst, Betty.
Ja, mir im Nachhinein auch, muss ich zugeben. Das ist vielleicht auch der Grund, wo ich dann gedacht habe, also hier könnte man gut ermordet werden. Es hört und sieht kein Mensch. Und tatsächlich, als ich dann zurückkam, erfuhr ich im Café, dass genau dort jemand ermordet worden ist. Der 17. April 2022 ist ein Sonntag, und die Touristen finden am späten Nachmittag gegen Abend ein Handy in den Dünen. Es ist unbekannt, wie die Touristen hießen oder wer sie waren. Es ist nur sicher, es waren Deutsche. Diese haben das Handy dann in einem Geschäft abgegeben, haben halt erklärt, dass sie es in den Dünen gefunden hätten und nicht wüssten, was sie damit machen sollten. Und sie wären nur einen Tag da. Man hat sie auch nicht nach ihrer Adresse oder ihrer Telefonnummer gefragt. Also wenn ihr noch wisst, dass ihr das wart, irgendeiner unserer Zuhörer, meldet euch bitte und sagt Bescheid. Denn das Handy ist außerordentlich wichtig und von großer Bedeutung. Kurze Zeit später kommen andere Touristen, auch Deutsche, und haben ebenfalls in den Dünen ein leeres Portemonnaie gefunden. Auch das geben sie ganz brav irgendwo in einem der Geschäfte ab. Ja, und gleichzeitig marschiert ein weiterer deutscher Tourist, offenbar genauso wie ich, auf der Suche nach Erholung in der Einsamkeit, in total einsamen Dünen, wo keine Menschenseele ist, entlang gelaufen, und zwar auch alleine, genau wie ich, alleine entlang gelaufen. Er hat etwas gefunden. Kein Handy, kein Portemonnaie, sondern einen Mann. Und dieser Mann liegt nackt in den Dünen. Seine Kleider liegen irgendwie verstreut. Auch für einen ahnungslosen Menschen ist zu erkennen, dass sich an seinem Körper Spermaspuren befinden. Man sieht am Hals, dass er wohl gewürgt worden ist. Und gleichzeitig hat jemand sein Gesicht zerstört. Er liegt etwas verrenkt da und hat wohl auch die Knochen gebrochen bekommen. Also er ist sichtlich schwerst verletzt. Es ist unbekannt, wie der Mann heißt. Auch dieser Tourist ist nicht aufgefunden worden. Der hat dann aber sofort, entsetzt wie er war, die Polizei verständigt.
Lebt der Mann noch, der da liegt?
Polizei und mehrere Krankenwagen kommen mitatütata. Also das kann der Zeuge nicht sagen. Er hat ihn auch nicht angefasst. Er hat versucht, ihn anzusprechen, und als der Liegende nicht reagiert hat, hat er gedacht, er versucht, einen Krankenwagen zu organisieren, und die Polizei und alles ist auch gekommen, und die ganze kleine der Ort, der war voller Krankenwagen und sogar Hubschrauber ist gekommen und versuchten jetzt da also in den Dünen diesen Mann ja da zu bergen, weil das ist gar nicht so einfach, weil diese Dünen, die sind also eben wirklich ganz hoch im Sand. Das ist eine kilometerlange Strecke, wo nur so ein bisschen Strandhafer wächst und so ein bisschen Gras, und der Rest ist halt nur Sand, und das Meer ist dort auch sehr wild. Und das ist auch der Grund, warum man dann da einen Hubschrauber losgeschickt hat, weil man befürchtet hat, dass die Rettungswagen im Sand stecken bleiben. Als die Rettungssanitäter dorthin kommen, ist der Tourist auch nicht mehr da. Wenn er mit einer Tagestour gefahren ist, so wie ich, dann musste der irgendwann wahrscheinlich zu seinem Bus. Die Rettungssanitäter stellen fest, dass der Mann tot ist.
Das hätte ich aber jetzt nicht gemacht. Also ich wäre jetzt nicht mit dem Bus abgehauen.
Was willst du denn machen, wenn du als Tagestourist dorthin kommst? Ja, du kommst ja nicht mehr zurück.
Und der hat ja zumindest die Polizei gerufen, aber du weißt jetzt auch.
Ja, die haben sie alles gemacht. Das hat er ja gemacht, aber er hat sich dann, oder es ist ein Mann gewesen, es war eine Männerstimme, wurde hinterher gesagt, aber er ist dann halt, hat sich entfernt, und ich vermute mal, der musste genau wie ich den Bus bekommen. Weil du kommst ja da nicht mehr zurück. Da ist ja kein Bahnhof und nichts. Du kommst ja nicht mehr zurück.
Oder er kannte denjenigen, könnte auch sein.
Ja, das könnte rein theoretisch auch der Fall sein. Jedenfalls hat er ganz brav eben einen Rettungswagen gerufen und hat da wohl auch eine Zeit gewartet und war dann aber irgendwann weg. Der Mann, der dort liegt, ist tot, und zunächst ist es erstmal schwierig, seine Identität zu erkunden. Also es wird einfach nur auch in den Medien sofort gesagt, da ist ein Toter, und genauere Dinge hat man in der Öffentlichkeit erstmal nicht genannt. Am allerwenigsten, dass man dessen Gesicht zerstört hat, dass der Sperma am Körper hatte. Also das ist eine ganz merkwürdige Geschichte.
Also auch äußerst ungewöhnlich für einen Mann, oder? Also ja. Normalerweise haben wir immer vergewaltigte Frauen. Das ist auch wirklich sehr schlimm. Das mit dem Mann ist auch sehr schlimm, aber es ist ungewöhnlich, dass ein Mann quasi Opfer eines Sexualdelikts, einer Sexualstraftat, ist viel seltener, zumindest bei uns, als mit einer Frau. In der Statistik auch, aber die Dunkelziffer sieht wahrscheinlich anders aus.
Tja, das weiß man nicht so genau. Also auch bei Frauen ist ja eine große Dunkelziffer. Es geht ja auch nicht jede Frau, die vergewaltigt wird, zur Polizei. Also bei diesen Delikten ist immer von einer Dunkelziffer auszugehen. Die Kleidung befindet sich nicht mehr oder nicht in der Nähe des Toten. Und auch, also es ist eigentlich auch erstmal seine Identität komplett unklar. Die Polizei weiß auch nicht, ob es jetzt ein Niederländer ist oder ob das ein Deutscher ist, weil Egmont an See halt von sehr, sehr vielen Deutschen aufgesucht wird. Da aber gerade die Osterzeit ist, ist erfahrungsgemäß, sind sehr, sehr viele Deutsche in Egmont an See, aber auch sehr viele Niederländer zu dieser Zeit. Und auch eben sehr viele Touristen und nur sehr wenig Einheimische. Die Polizei gibt aber immerhin der Öffentlichkeit bekannt, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt, spricht aber von sehr vielen Knochenbrüchen und vor allem von Verletzungen, schweren Verletzungen im Gesicht. Das mit dem Sperma hält sie erst einmal zurück. Ja, einstmals die Öffentlichkeit dann davon erfährt, melden sich die Geschäfte, in denen die Zeugen das Handy abgegeben haben und das Portemonnaie abgegeben haben. Siehe da, die Abdrücke am Handy und der Brieftasche passen zur Leiche. Beide Sachen sind allerdings sehr weit ab, also halben Kilometer weit weg gefunden worden. Die Sachen gehören einem Peter Langenberg. Peter Langenberg wohnt in Alkmaar. Es ist nicht allzu weit entfernt, ist ganz in der Nähe. Peter Langenberg ist 56 Jahre alt.
Klingt jetzt sehr deutsch.
Der Name klingt sehr, sehr deutsch. Tatsächlich hat er einen niederländischen Pass. Er hat an diesem Tag sich einen schönen Tag machen wollen. hat er zumindest seiner Schwester erzählt. Er hat eine Schwester, zu der er ein super inniges Verhältnis hat und die auch sich gegenseitig oft besuchen und auch oft was zusammen machen, und mit ihr telefoniert er auch sehr viel. Und mit ihr hat er auch gesagt, dass er an diesem Tag vorhat, sich in Egmont an See einen schönen Nachmittag zu machen. Außerdem hat er eine Freundin, aber keine sexuelle Freundin, sondern eine platonische Freundin, eine sehr innige und gute Freundin, eine Seelenverwandte. Und auch ihr hat er erzählt, dass er sich einen schönen Tag am Meer machen wird. Es ist völlig unklar erstmal, was da überhaupt passiert sein kann. Eine Frau war übrigens, sagen die Geschäftsleute, also auch dabei, als sie das Telefon abgegeben haben. Sie kann dann auch feststellen, dass er am Strandpavillon zuletzt war, der Peter Langenberg da irgendwie eingeloggt. Und in dessen Nähe sind auch die Sachen gefunden worden. Was man jedenfalls auch feststellen konnte, ist, dass er zuletzt gestorben ist. An erhebliche Anzahl an Knochenbrüchen am ganzen Körper sind nicht todesursächlich gewesen, sondern jemand hat offenbar versucht, ihn zu töten, und stellte dann fest, ist nicht so einfach, und hat dann zuletzt zum Würgen gegriffen.
Aber ich habe jetzt mal eine Frage. Wenn du von dieser besten Freundin redest, redest du von einer Seelenverwandten? Okay. Ja. Hat das vielleicht auch einen Grund, mag Peter, beziehungsweise bevorzugt Peter nicht unbedingt Frauen vielleicht, sondern Männer oder beides?
Ja, du hast es exakt getroffen. Peter bevorzugt Männer. Peter ist schwul und ist das auch sehr lange und ist auch, er ist auch äußerlich, auch trotz seiner 56 Jahre, recht attraktiv, legt großen Wert auf sein Äußeres. Er ist also sehr durchtrainiert, hat ziemlich viele Muskeln und einen deutlich trainierten Körper. Er trug an diesem Tag wie häufig so ein ärmelloses Muskelshirt, damit man auch seine Figur und seinen gestellten Body gut sehen konnte.
Also ein Tanktop.
So ein Tanktop. Und auch seine Hose saß sehr knapp. Er hat sehr kurze blonde Haare und liegt eben, wie gesagt, er ist sehr gepflegt und legt auch großen Wert auf sein Erscheinungsbild. Also auch ein durchaus erotisches Erscheinungsbild.
Okay.
Also nicht einfach irgendwie eine Bluse und eine Hose, sondern das ist schon so, dass seine Figur, seine Vorzüge, sein muskulöser Body zur Geltung kommen. Also durchaus jemand, wo eine Frau auch mal hingucken würde, hinterher gucken würde und denken würde, oh naja, der sieht aber gut aus, ne?
Klingt für mich aber auch so, als hätte er vielleicht ein Date, dass er es auch darauf anlegt, so auszusehen, wo man sagt, okay, nett angezogen, eng angezogen und jetzt nicht vielleicht in einem Hoodie und einer Jogginghose. Klingt jetzt nicht so, als würde er so einen Sportschlendertag machen.
Oh, Charlie, du bist derartig gut in deinen Schlüssen. Du hast natürlich total recht. Peter Langenberg war auf dem Weg zu einem Date. Das aber findet die Polizei, die Kripo, dort sehr viel später erst heraus. Nachdem man am Handy ist überhaupt nicht sehr viel zu finden, sondern man findet es erst, als man bei ihm in seiner Wohnung in Alkmaar ankommt und die Wohnung durchsucht, um nach Spuren zu finden, ob da vielleicht ein Kampf war. Und dabei findet man auch keinen Kampf-Tipptopp-Wohnung, aber man findet seinen Computer. Da stellt man dann fest, dass Peter auf sehr vielen Dating-Plattformen für Homosexuelle unterwegs gewesen ist.
Mhm.
Und dass er an diesem Tag ein Date wohl hatte mit einem unbekannten Mann zu, sagen wir mal, Sex in den Dünen, vielleicht aber auch zu einem Kennenlernen, vielleicht auch zu mehr. Also vielleicht auch zu einer Beziehung. Der Mann, mit dem er sich da verabredet hat, ist ein gebürtiger Egmonder, also kommt aus dem Ort und heißt Jent S. Jent ist 26 Jahre jünger, er ist nämlich erst 30 Jahre alt.
Okay, aber Geschmäcker sind ja verschieden. Erstmal ja nichts Schlechtes oder irgendwas dran auszusetzen.
Genau. Ne? Also er ist erstmal sehr viel jünger. Auf seine Spur kommt die Polizei aber trotzdem nicht, denn alleine mit dem Vornamen kriegen sie den trotzdem irgendwie nicht gefunden. Vielleicht hat er sich auch in der Datenbank einen anderen Namen, also nicht seinen eigenen Namen gegeben, und deshalb tappt die Polizei erst einmal sehr lange im Dunkeln. Weil es nun mal aber deutsche Touristen gewesen sind, die ihn gefunden haben und auch die seine Sachen gefunden haben, wendet sich die Polizei dann schließlich auch an die deutsche Polizei. Und diese senden dann einen internationalen Beitrag bei Aktenzeichen XY.
Mhm.
Dort wird versucht, ob ein deutscher Tourist vielleicht mitbekommen hat, was dort passiert ist. Außerdem hat Aktenzeichen sehr darum gebeten, dass sich die deutschen Touristen, die dieses Portemonnaie gefunden haben, in dem aber nichts mehr Wichtiges war, oder die das Handy gefunden haben, die also ganz wichtige Zeugen sind, doch mal melden würden. Und genauso derjenige, der den Krankenwagen angerufen hat, sich melden soll. Er könnte einfach ein ganz wichtiger Zeuge gewesen sein. Trotz des Aufrufs auf Aktenzeichen und trotz des Aufrufs in den niederländischen Medien, in fast allen holländischen Zeitungen, ist es vergeblich geblieben und es hat sich niemand daraufhin gemeldet. Also diese Wimmen-Nummer-Dünen sind im Norden von Egmond an See. Also wirklich sehr weit ab und vielleicht, wenn sich noch jemand erinnert, da ist, wie gesagt, so ein halbrundes Gebäude, das in so eine Düne hineingebaut ist. Das ist sozusagen der letzte belebte Punkt und danach kommt wirklich nur noch so Einsamkeit sozusagen. Auch Aktenzeichen hat also, wie gesagt, jetzt eigentlich nichts näher erbracht und die Polizei stellt also jetzt diese Spermaspuren sicher. Und diese Spermaspuren, ja, man geht eben schon davon aus, dass er eben jemanden getroffen hat, der irgendeiner seiner, ja, der irgendwie ein Date gesucht hat. Die Schwester und die Mutter haben also auch ganz viel in der Presse dann noch bei ihrem Bruder oder Sohn erzählt. Und zwar wollte der Entertainer werden und hat auch schon eine ganze Menge Auftritte gehabt bei allen möglichen so Shows und Veranstaltungen. Und er war gerade aus Mallorca wiedergekommen, wo er 6 Monate da irgendwie so eine Publikums-Live-Veranstaltung moderiert hat. Die ist nicht im Fernsehen gelaufen, aber die... er hatte da sehr viele Zuhörer. Es gab sogar eine Art Fanclub von ihm und man hat gesagt, also es könnte durchaus sein, dass er da eine Karriere macht.
Mhm.
Er hat, wie gesagt, seinen eigenen Fanclub und die sind also ganz treue Fans, die er hat und er liebte zu unterhalten, sagt seine Schwester. Und das war einfach sein, er arbeitete daran, einfach noch bekannter zu sein und hatte dazu auch schon ein gewisse so sage ich mal C-Promi-Status in den Niederlanden.
Okay, also was bei uns so Dschungelcamp ist, ja?
Nee, ich glaube noch ein bisschen weniger. Also er ist wohl jemand, der so auf so Verkaufsveranstaltungen oder Touristenunterhaltungsveranstaltungen auftritt und die moderiert und hatte wohl auch mal ein, zwei kleine Fernsehauftritte, aber er ist noch nicht so, dass er ständig im Fernsehen ist. Okay. Da hat er noch dran gearbeitet. Macht auch so Präsentationen in Hotels und solche Sachen macht er. Und seine Freundin Anja, also diese Seelenverwandte und auch seine Schwester sagen immer wieder, dass der schon als Kind so unheimlich lieb und nett gewesen ist und ganz interessante Persönlichkeit. Gesungen hat er auch noch. Er konnte zwar nicht so gut singen, aber er war so einer, der eben so Payback, Playback, das war so auch so sein Ding, wo er dann so eine Show hatte. Was auch ganz bizarr war, war, dass die Familie von ihm in Egmond saß und war. Und dass sie die ganze Zeit mitbekommen haben, wie Hubschrauber und Krankenwagen und was nicht alles gefahren ist. Und sie gedacht haben, um Himmels Willen, was ist denn da passiert? Und ihnen keine einzige Sekunde klar war, dass das alles ankommt, weil ihr Bruder bzw. ihr Seelenverwandter da ermordet in den Dünen liegt.
Sieht man ja auch wirklich nicht. Also, na gut, manchmal vielleicht schon, wenn man so weiß, der oder diejenige wohnt da und es ist irgendwas wirklich in den Nachrichten, dann fragt man schon nach, aber meistens verdrängt man ja den Gedanken.
Ja, das tut man. Also auf dem Handy findet man übrigens auch noch eine Art Foto von ihm, wo der in Egmond am See an diesem recht sonnigen Tag dann da in so einem schwarzen Tanktop sitzt mit so einem kurzen weißen Shorts und sich sonnt und eben auch nochmal so die Vorzüge seiner Figur so eigentlich so zur Geltung bringt.
Mhm.
Was aber auch ein Problem ist, dass er überhaupt in die Dünen gegangen ist. Und zwar hatte er eine Knieverletzung, sagt seine Schwester, die so schwer war, dass er eine Orthese trug. Und dann hatte er auch noch im Nacken eine Operation. Also auch da war was an der Wirbelsäule. Und es ist für sie gar nicht verständlich, wieso er denn überhaupt in die Dünen gegangen ist.
Sextet?
Ja, natürlich. Aber das haben die sich jetzt erstmal nicht so zusammengereimt, ne? Das war denen erstmal nicht klar.
Erzählt man seiner Schwester vielleicht auch nicht unbedingt und seiner besten Freundin?
Nein. Die sagt, dass sie um 21.30 Uhr an diesem Sonntag da gesessen hat und sich mit ihrem Freund die Sendung Bauer sucht Frau angeguckt hat, als es dann plötzlich an der Tür klingelte und die Polizei draußen war und sagten dann halt, sie sind von der Kripo und dass er tot ist, ne? Die Tätowierungen und die Narbe haben sie noch nachgefragt und er trug auch noch ein SOS-Armband. In diesem SOS-Armband war halt die Nummer der Schwester gespeichert. Und aufgrund dieses SOS-Armbands konnten sie ihn dann erstmal, das alles zusammenbringen und zuordnen. So, dann haben sie also halt diese Spermaspuren gefunden und dann den Computer auf den Kopf gestellt. Für die Familie war es ein Schock, dass der nackt gefunden worden ist. Ja, das war für die eigentlich fast noch schlimmer als der Mord. Und das mit dem Sperma, an das fremde Sperma an seinem Körper, das fanden die ja schon gruselig. Die wussten zwar, dass der schwul ist, aber die wussten nicht, dass er so Sexdates hatte.
Naja, also man weiß ja auch gar nicht, hat er sich vielleicht mit jemandem schon öfter getroffen? Also das würde ich jetzt nicht so verurteilen.
Aber es kam dann raus bei den Ermittlungen, dass er diesen Teil mit den Sexdates wirklich geheim gehalten hat vor seiner Familie. Er hatte zwar mal das Coming Out und hat auch seiner Familie das erzählt, aber er hat ihnen nicht wirklich erzählt, dass er wirklich ständig wechselt, also dass er häufige Sexualkontakte hat. Er hat denen gesagt, ja, ich bin schwul, das haben die auch akzeptiert, aber die haben gedacht, wenn er nach Egmont an See fährt, nicht, dass der ein Date hat, sondern dass der sich da einen schönen Tag am Meer macht.
Ja.
Das war das, was sie angenommen haben.
Will er ja vielleicht auch nicht jedem erzählen.
Ganz genau. Ja, er war auch auf Seiten, in diesen Dating-Seiten, die zum Teil nicht ganz ungefährlich waren, weil es eben wirklich anonyme Sachen waren.
Also wo es nur um Sex geht.
Ja, wo es nur um Sex geht. Dadurch haben sie jetzt also zumindest ihn schon mal identifiziert und dann finden sie halt eben auf dem Computer heraus, dass eben jemand aus Egmont, dieser Jent, das ist. Also auch das ist sehr schwierig herauszufinden, doch es glückt ihnen schließlich und er wird dann also auch festgenommen. Ja, Jens S. kommt aus Egmont an See und hat also dann der Polizei nach einem Verhör gesagt, dass er ihn getreten und geschlagen hat. Er sagt, es wäre Notwehr gewesen und er hätte sich nicht zu helfen gewusst, gibt aber ansonsten keine Informationen darüber, warum und wieso und weshalb.
Sorry, ich hatte Sex und dann habe ich dich getreten und geschlagen.
Genau, also irgendwie so, also eine Begründung liefert er nicht. Vor dem Gerichtsverfahren, das dann 2 Jahre später läuft, äußert er sich ebenfalls nicht und schweigt sich eisern durch. Die Polizei ermittelt, dass wohl noch ein zweiter und vielleicht auch noch ein dritter Mann dabei gewesen sei und dass sie eigentlich zu dritt über den Peter hergefallen sind. Aber das lässt sich irgendwie nicht so wirklich beweisen. Die Spermaspuren stammen allesamt nur von Jent. Er gibt auch nicht zu, wer die anderen waren oder was da gewesen ist. Und auch in Haarlem beim Gericht, also schließlich in der letzten Instanz, schweigt er einfach sich durch. Also es wurde auch noch andere DNA-Spuren auf ihm gefunden, also nicht nur Sperma, wo man sieht, der hat ihn auch angefasst und der war in seinem Körper, also ziemlich intensiv sich mit dem Körper beschäftigt. Nicht nur Sperma, sondern auch anderes. Und da musste man dann sagen, da
eindeutig.
Das eindeutig, ne? Also erst die Dating-Verabredung und dann eben die ganzen Spuren. Der Typ sagt nichts dazu, außer es wäre Notwehr gewesen und er hätte sich ja nur verteidigt. Und die anderen sagen natürlich, die ihn kennen, dass es ein so friedlicher und lieber Mensch war. Es ist völlig ausgeschlossen, dass der Tote, also der Peter Langenberg, jemanden angegriffen hat. Das ist ausgeschlossen. Ja, schließlich wird er dann, der Jens, verurteilt zu einer, wegen Totschlags, zu 8 Jahren, weil man ihm einen Mord nicht nachweisen kann. Ja, also wahrscheinlich ist es ein Mord, aber man kann es eben nicht nachweisen. Und im Zweifel, wie gesagt, für den Angeklagten, also wurde er nur verurteilt zu 8 Jahren Gefängnis. Wobei auch nicht klar ist, ob er diese Strafe antreten muss, denn es stellte sich dann heraus, dass er eigentlich in der Psychiatrie sitzt und eine Persönlichkeitsstörung hat, und zwar eine sehr schwere Persönlichkeitsstörung hat, die auch dazu führt, dass er auch möglicherweise auf Wildfremde losgeht. Man weiß nicht genau, weil er sich nicht geäußert hat, was dahinter steckt, aber die Persönlichkeitsstörung ist wohl so, dass er nach seinem Arrest möglicherweise dann nochmal überprüft werden muss, ob man den danach überhaupt ja freilassen kann. Ja, so hat man immerhin in Holland die Sache aufgedeckt. Trotzdem, die Polizei fragt immer noch, ob es Zeugen gibt, die da was gesehen haben, weil dann könnte man ja überlegen, ob da wirklich das nur Totschlag war oder nicht schlimmer war. Aber letzten Endes hat er jetzt 8 Jahre bekommen und müsste eigentlich noch 30 oder 31 einsitzen.
Ja, ihr Lieben, das war Beckys heutiger Fall von Egmont. Passt auf euch auf. Lauft nicht alleine.
Bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit. Und genau. Wie Charlie sagt, passt auf euch auf.
Bis dann, ihr Lieben.
Bis dann, ihr Lieben. Ciao.